Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der technischen Dokumentation. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Redakteur und zuständig für das Marketing bei der GFT und darf heute Birgit Fuhrmann von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften interviewen. Hallo Frau Fuhrmann.
Hallo Herr Nakic, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und wir zusammen das Interview machen.
Uns freut das natürlich auch, mich insbesondere, dass ich die Ehre habe, Sie zu interviewen. Und bevor wir nun anfangen mit den ersten Fragen, es geht um Technikkommunikation, will ich erst mal von Ihnen wissen, was Sie denn an der Zürcher Hochschule machen.
Ja, ich bin seit August letzten Jahres als operative Leiterin des Forschungs- und Arbeitsbereichs Technikkommunikation an der ZHW tätig, dort am Department Angewandte Linguistik, am Institut für Übersetzen und Dolmetschen. Dort ist die Fachstelle angesiedelt und meine Verantwortung ist zu 80% Forschungsprojekte zu akquirieren, durchzuführen und dann auch die Erkenntnisse zu publizieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und so die Technikkommunikation auch weiterzuentwickeln. Und zu 20% habe ich eben auch die Verantwortung für die Lehrtätigkeit im Bachelorstudiengang. Da gebe ich 2 Kurse, Projektmanagement und rechtliche und normative Aspekte. Und ich bin auch in der Weiterbildung im CAS Technische Dokumentation tätig, wo ich die Grundlagen vermittle.
Und jetzt haben Sie ja schon angesprochen, es geht um die Weiterentwicklung der Technikkommunikation und dafür ist ja auch das Usability Labor unter anderem. Da führen Sie unterschiedliche Testings durch. Wie funktionieren diese denn?
Genau, es geht einmal im Mittelpunkt steht sozusagen die Usability eines Produkts. Das kann eine Software oder auch eine Hardware sein. Wir haben zum Beispiel schon Software für Spritzgussmaschinen oder Laboranalytik oder auch Webseiten untersucht. Bei Hardware wären Beispiele zu nennen wie Blutdruckmessgeräte, Multifunktionsdrucker und vieles, vieles mehr. Und der Durchführungsort kann einerseits an unserem Usability-Labor sein, aber natürlich auch am Produktionsstandort selbst beim Hersteller, wo das Produkt hergestellt wird, weil wir eben auch mobile Geräte haben, um Usability durchführen zu können. Und im Endeffekt gibt es einen groben Ablauf. Man macht eine Testplanung, wo eben das Produkt analysiert wird, der Nutzungskontext, die Zielgruppe und vieles mehr, um das Untersuchungsziel festzulegen und auch das methodische Vorgehen. Dann geht man den Schritt weiter in die Testvorbereitung. Unter anderem rekrutiert man da auch die passenden Versuchs- oder Testpersonen. Man formuliert Testaufgaben, mit denen man den Test durchführen will. Das Testteam muss bestimmt werden. Und man macht natürlich auch einen Pilottest, bevor man tatsächlich mit dem Usability-Test anfängt, um dann eventuelle Anpassungen noch durchzuführen. Und dann geht es eben weiter mit dem tatsächlichen Usability-Test. Dort werden die Testpersonen kurz in den Test eingeführt. Dann bearbeiten sie die jeweils vorbereiteten Testaufgaben. Und es erfolgt auch meistens eine Nachbefragung in Form von Interviews, um eben sozusagen Eindrücke aus Beobachtungen gewinnen zu können, Testprotokolle zu haben, ausgefüllte Fragebögen, die man dann eben als Daten analysieren kann. Nachbefragungen sind sehr wichtig, weil man damit auch die Erfahrungen der Testpersonen erfragen kann oder etwas genauer erfragen kann. Hintergrund ist, dass sehr oft das Thinking Aloud als Methode während des Tests benutzt wird. Das heißt, die Testperson denkt laut bei der Erfüllung der Aufgaben mit und äußert, was sie so denkt. Und da sind die Testpersonen doch sehr, sehr unterschiedlich. Viele sprechen sehr viel, andere sprechen weniger. Und mit einer Nachbefragung kann man da gerade aus denen, die etwas weniger denken oder äußern, was sie denken, noch tiefere Einblicke gewinnen. Im Endeffekt geht es dann weiter in die Aufbereitung der Daten. Man muss zum Beispiel Eye-Tracking-Rohdaten oder Video- und Audiosequenzen zuschneiden, aussuchen, welche man analysieren und miteinander vergleichen will. Und es ist immer so eine Art Looping auch bei der Analyse. Man untersucht zum Beispiel ein Sample, stellt etwas fest, dann ist man beim 5. Sample und stellt etwas fest und denkt, gab es das bei den letzten 4 Samples auch? Da ist es mir nicht aufgefallen. Also es ist immer so ein Looping eben. Man geht vorwärts und rückwärts, bis man alles durch hat und sozusagen dann die Analyse der Testresultate abschließen kann. Und da priorisiert man eben Usability-Probleme mithilfe von Fragen. Wie oft taucht ein Problem auf? Wie schwer ist es für die Versuchsperson, das Problem zu lösen? Lässt sich das Problem dauerhaft lösen oder taucht es einfach immer wieder auf? Und da gibt es eben 5 Stufen zur Beurteilung der Schwere von einem Usability-Problem. 0 bis 4, also 0 ist kein Problem und 4 ist die sogenannte Usability-Katastrophe. Das heißt, es muss unbedingt eine Korrektur vor Freigabe des Produkts erfolgen. Und am Ende werden die Ergebnisse natürlich auch dokumentiert zur Nachvollziehbarkeit und man nimmt eine Gewichtung und Priorisierung der gefundenen Probleme, auch sogenannte Stolpersteine, vor. Man hat auch die subjektive Einschätzung der Versuchspersonen mit dabei und man erarbeitet meist auch Optimierungsvorschläge mit Vor- und Nachteilen.
Das sind wir ja auch bei den handfesten Konsequenzen, die solche Testings haben.
Genau.
Wie können denn Anleitungen durch diese Tests bzw. Testings verbessert werden? Vielleicht haben Sie ja auch Beispiele aus der Praxis.
Also das Spannende ist einfach, dass man dadurch, dass man ja Testpersonen irgendwann rekrutieren möchte, die man befragen kann, dass man sich auch sehr intensiv natürlich mit der Zielgruppe und dem Nutzungskontext zu Beginn auseinandersetzen muss oder sollte und somit eigentlich auch eine Zielgruppendefinition erfolgt, die vielleicht beim einen oder anderen vorher noch nicht vorhanden war oder noch nicht so gut vorhanden war oder man entdeckt völlig neue Kriterien, die man vorher nicht auf dem Bildschirm hatte. Und mithilfe des Usability-Tests kann man ja dann natürlich auch Optimierungen erarbeiten, die dann eben einfließen können in Anleitungen zu Produkten und im Endeffekt um das Ziel der zielgruppengerechten Anleitungen zu Produkten erreichen zu können. Der Test eines Produkts in Verbindung mit einer Anleitung ist auch ein sehr spannender Usability-Test. Also nicht nur das Produkt selber zu testen oder nur die Anleitung, sondern eben beides gemeinsam. Also um sicherzustellen, dass eben das Produkt sicher, effizient und bestimmungsgemäß verwendet werden kann, mithilfe der Anleitung, die man dazu liefert. Denn ich glaube, das wissen wir alle, die Anleitung ist ein Teil des Produkts und nichts Separates, ein integraler Teil. Und die Testpersonen lösen dann eben, wenn man es mit einer Anleitung und einem Produkt macht, Aufgaben mithilfe einer Anleitung. Und wir können im Usability-Test dann erkennen, an welchen Stellen Stolpersteine in der Anleitung liegen, zum Beispiel in Bezug auf Verständlichkeit einer Handlungsanweisung. Ganz spannend wird natürlich die Thematik Usability-Testing auch in Form von Anleitung oder Nutzungsinformationen, weil ja eben gerade jetzt in der digitalen Transformation dieser Wechsel von der klassischen Anleitung zu den Nutzungsinformationen stattfindet und da sicher sehr viele spannende Untersuchungsfelder sind, wie man in Zukunft Nutzungsinformationen zielgruppengerecht darstellen kann. Wir haben viele jüngere Generationen, die sich mehr gewohnt sind, dass Informationen benutzerfreundlich digital auch daherkommen, dass sie einen schnellen Zugriff haben über ein mobiles Gerät wie Smartphones. Sie wenden neue Suchstrategien an. Sie haben eine ganz andere Erwartungshaltung an Produkte, aber eben auch an Anleitungen dazu. Und Produkte sollen immer intuitiver bedienbar sein und im Produkt selbst soll auch das Wissen oder der Guide integriert sein, auch als kleinere Informationshappen und nicht eine Anleitung von 300 Seiten, wie wir sie klassisch als Print kennen. Und dadurch könnte wirklich die Bedeutung der Usability auch im Bereich der Technikkommunikation sehr steigen und zusätzlich kann man auch spannend diesen Generationengap nichtsdestotrotz berücksichtigen. Also man kann auch sehr heterogene Zielgruppen in einem solchen Test haben. Und wenn man zum Beispiel, das hatten wir schon, eine Webseite oder eine Software optimieren möchte, wo der Hersteller gesagt hat, wir haben einmal viele Jüngere, die ganz anders denken und handeln und erwarten, die mit dieser Software umgehen. Wir haben aber auch die ältere Generation, die schon seit Jahren damit arbeitet und wir wollen die Oberfläche verändern, sodass die Jungen zufrieden sind, aber die Älteren auch gut damit arbeiten können und es nicht ein zu großer Change im Vergleich zu der Gewohnheit der älteren Generation ist, die schon seit Jahren damit arbeitet. Und da haben wir auch schon erfolgreich ein Projekt durchgeführt. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch Inklusion, ja, also nicht nur alt und jung zu betrachten, sondern auch diverse Barrieren, die einfach in der Gesellschaft bei Menschen vorhanden sind und wirklich allen den Zugang zu Nutzungsinformationen zu ermöglichen. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Usability im Allgemeinen ist die Betriebsblindheit auch teilweise der Entwickler oder auch der technischen Redakteure selbst, wenn sie eine Anleitung oder eine Nutzungsinformation schreiben, auch wenn Zielgruppenanalyse und andere Dinge vorhanden sind, ist es doch so, wenn man etwas lange und oft macht, dass man ja in einem gewissen Tunnel unterwegs ist. Und das ist eben der große Vorteil, das kann durch Usability-Tests sichtbar gemacht werden, weil eben ein echter Test mit Testpersonen als Repräsentanten für die Zielgruppe durchgeführt werden und da nochmal Optimierungen gefunden werden, die man so vielleicht beim Durchlesen, Korrekturlesen nicht findet.
Genau, hierin liegt ja auch die Stärke der Technikkommunikation, beziehungsweise das wird ja auch gelehrt an Ihrer Hochschule. Da können wir jetzt ja auch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das Usability Labor ist natürlich nicht das Einzige, was die Hochschule zu bieten hat. Welche technischen Kompetenzen werden denn an der ZHW vermittelt?
Genau, wir haben bei uns an der ZHW den Bachelorstudiengang Angewandte Sprachen mit 3 Vertiefungen und davon ist eben die eine Vertiefung, die Vertiefung Technikkommunikation, die neu jetzt auch umbenannt wurde, weil sich eben sehr viel in der Technikkommunikation verändert und die jetzt die Vertiefung Fachkommunikation und Informationsdesign sein wird ab diesem Herbst, wo der Studiengang wieder neu startet oder mit den Erstsemestern wieder neu startet. Das werden diejenigen sein, die zum ersten Mal mit der neuen Bezeichnung der Vertiefung sozusagen studieren und am Ende auch abschließen werden. Und bei dem, was wir vermitteln, ist eben nicht allein die technische Kompetenz entscheidend aus unserer Sicht, sondern bei uns ist es wirklich die Kombination aus Sprache und Technik. Ich würde sogar sagen, dass der Schwerpunkt auch sehr auf der sprachlich-schriftlichen Kompetenz, also der sogenannten Literacy, liegt. Wir haben das Ziel, Kommunikationsexperten auszubilden. Ich glaube, andere Studiengänge haben mehr diesen technischen Schwerpunkt. Ich würde sagen, wir haben also einen stärkeren sprachlichen oder sehr viel sprachlich-kommunikatives auch aus wissenschaftlicher Basis dabei, dass wir unseren Studierenden vermitteln. Und das Ziel eben ist, dass die Studierenden umfassende Kenntnisse im Erstellen und Managen von technikbezogenen Inhalten gewinnen für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Zwecke und auch unterschiedliche Medien. Und dass sie gleichzeitig über grundlegende praxisrelevante Kenntnisse auch in verschiedenen Gebieten der Technik verfügen. Also auch die hohe Anwendungsorientierung ist in unserem Studiengang sehr, sehr wichtig. Also im Grundstudium im ersten Semesterjahr haben wir auch Sprach-, Kultur- und Reflexionskompetenz, die wir vermitteln, also in Bezug auf die Grundsprache, zum Beispiel Deutsch, aber auch mindestens eine Fremdsprache. Wir vermitteln Kenntnisse zu angewandter Linguistik in Sprachberufen und auch Kontextwissen, zum Beispiel Sprachmittlung. Und ab dem zweiten Semesterjahr findet dann eben die Vertiefung im Studium statt, wo dann eben Fachkommunikation und Informationsdesign von den Studierenden als eine der Vertiefungen gewählt wird. Und dort in dieser Vertiefung haben wir einmal auch wieder ein Kernstudium und ein Vertiefungsstudium. Und im Kernstudium kann man auch wieder schön erkennen, dass dort wirklich die Kommunikationswissenschaft und das Wissensmanagement vermittelt werden. Als Beispiel sei hier genannt Fachtextlinguistik. Und nach wie vor aber auch die Sprach- und Übersetzungskompetenz in der Grund- und in den Fremdsprachen, sowohl schriftliche eben als auch mündliche Kompetenz. Und die Vertiefungsmodule, die sind dann diejenigen, die wirklich eben auch auf die Fachkommunikation und das Informationsdesign abzielen und auf die Vermittlung zum Beispiel der Grundlagen der technischen Dokumentation, also eine kleine Einführung, rechtliche und normative Aspekte. Projektmanagement ist auch sehr wichtig, weil man nicht immer nur eine Dokumentation, sondern sehr viele vielleicht auch zu unterschiedlichen Produkten schreibt. Auch die Thematik Lokalisierung und Übersetzung ist natürlich mit in der Perspektive dabei, die wir vermitteln. Wir vermitteln auch Thematiken wie Standardisierung und datenbankgestützte Technikkommunikation, also Thematiken wie Standardisierung, Redaktionssysteme, Single Source Publishing, aber auch XML. Es geht auch natürlich um den Kontext und die Anwendung, also zum Beispiel digitale Textverarbeitung, elektronische Dokumentation und anwendungsorientiert auch eine kleine Projektarbeit, die sie in so kleinen Teams verfassen, schon während des Semesters, bevor die Bachelorarbeit stattfindet, also eine kleine Dokumentation zum Beispiel für unser Usability-Labor zu schreiben. Und dann haben wir noch eine Modulgruppe mit Wahlpflichtmodulen, wo sozusagen die Studierenden auch einen eigenen Schwerpunkt legen können, zum Beispiel in Richtung Usability, Visualisierung. Social Media ist auch als Thematik mit dabei oder auch Terminologie, die ja immer mehr an Bedeutung auch in unserem Bereich gewinnt. Und im 5. und 6. Semester, da würde ich sagen, kommt dann wirklich die Hardcore-Technik sozusagen zur Vermittlung. Das ist dann die Thematik Produktentwicklung, Grundlagen, Elektrotechnik, Energiesysteme, Informatik und Antriebstechnik. Das 5., 6. Semester ist am herausforderndsten in Bezug auf die Technik an sich. Aber ich habe den Studiengang selber vor ein paar Jahren gemacht und ich fand es sehr, sehr gut, diese ganzen unterschiedlichen Inhalte vermittelt zu bekommen. Und das Renaming, das wir jetzt eben vorgenommen haben, das hat sich im Zuge der Entwicklungen, die jetzt stattfinden, aus unserer Sicht als sehr wichtig ergeben. Und in dieser Vertiefung Fachkommunikation und Informationsdesign geht es eben darauf, dass sie die Studierenden auf das Informationsdesign in der digitalisierten Arbeitswelt spezialisieren können, zum Beispiel auch auf optimierte Usability und darauf, wie eben komplexe Fachinhalte für verschiedene Zielgruppen und verschiedene Medien eben aufbereitet werden können. Und da sieht man jetzt eben so die Veränderungen, die wir eben auch beobachtet haben im Feld der Technikkommunikation und auch im Berufsfeld der Technikkommunikation, weil die Technikkommunikation eben immer digitaler wird und sich da eben viele neue Berufsfelder, unter anderem Informationsdesign, langsam herausentwickeln. Und weil sich dieses Berufsbild ändert, sind wir immer erstrebt, sozusagen unsere Aus- und Weiterbildung auch kontinuierlich an solche Entwicklungen anzupassen. Und das spiegelt eben das Renaming wider. Ich denke, es ist wichtig auch zu sagen, dass Technikredaktion immer mehr auch eine Schnittstelle der Kommunikation im Unternehmen werden kann. Und das entspricht eben auch einer Öffnung im Feld und im Studiengang und eben auch im Unternehmen und wie die Technikkommunikation eingebunden werden kann. Genau, und im Weiterbildungslehrgang technische Dokumentation, der richtet sich eben bei uns an Quereinsteiger in der Technikkommunikation, die aus anderen anverwandten Bereichen kommen und irgendwann in die technische Redaktion eingestiegen sind und jetzt an dem Punkt sind, dass sie sagen, ich möchte mich fachlich etwas weiterentwickeln. Das ist auch eine On-the-Job-Weiterbildung, die findet immer freitags und samstags statt. Und derzeit besteht die eben aus 3 Modulen. Das sind einmal die Grundlagen der technischen Dokumentation, dann Standardisierung und Strukturierung. Und das 3. Modul ist Single Source Publishing und XML, wo sie eben tiefere fachliche Hintergründe dazulernen können, von denen sie vielleicht schon mal ein bisschen was gehört haben, aber tiefer reingehen möchten. Und das Schöne an dem CAS ist, dass man sowohl eben den gesamten CAS belegen kann und am Ende bei Bestehen natürlich ein Zertifikat darüber bekommt, aber auch sagen kann, mich interessiert zum Beispiel nur der Kurs XML und Single Source Publishing, dann kann man eben die Module auch als Einzelkurs belegen und kriegt dann bei Bestehen ein Zertifikat über diesen Kurs und eben die Inhalte, die man da gelernt hat und vermittelt bekommen hat.
Mhm. Die Studien der Technikkommunikation, das haben die Zuhörer spätestens jetzt bemerkt, sind sehr vielschichtig. Und im Kern geht es ja immer darum, komplexe Inhalte zu vermitteln. Wie können denn diese komplexen Inhalte für die Zielgruppen verständlich aufbereitet werden?
Ja, das ist tatsächlich genau eben die Herausforderung, der sich der technische Redakteur und die technische Redakteurin täglich gegenüber sehen. Und im Endeffekt geht das auch so, dass eben der wissenschaftliche Hintergrund im Bereich Kommunikation, den wir eben auch unseren Studierenden oder Weiterbildungsteilnehmenden vermitteln, wie ich in der vergangenen Frage eben erläutert habe, dass die eben auch wichtig sind. Oder es geht nicht nur darum, gut in Technik zu sein. Ich war mal Ingenieur oder Softwareentwickler und im Feld draußen. Und jetzt setze ich mich an den PC und schreibe einfach mal los, weil schreiben kann ja jeder. Es geht aber auch nicht darum, nur sprachlich begabt zu sein. Ich konnte schon immer gut schreiben und reden und deswegen werde ich jetzt technische Redakteurin, sondern ich glaube, es braucht wirklich beides und die Kombination und die Übergriffigkeit voneinander, dass man das miteinander verbindet. Offen interessiert zu sein für technische Inhalte, eine schnelle Auffassungsgabe zu haben und gleichzeitig eben auch dieses Feingefühl für die Sprache und natürlich Techniken wie die Zielgruppenanalyse, sich auch da zum Beispiel am Marketing oder Kundeninformationen und Service und Support zu orientieren, wenn man in einem Unternehmen arbeitet. Was habe ich da schon für Informationen zur Zielgruppe vorhanden? Die zwei Methoden auch zu verwenden, die oder eine der Methoden, aber die zwei bekanntesten, die Persona-Methode oder die Was-macht-wer-Matrix und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass nach einer gewissen Zeit auch mal zu überprüfen, sind meine Zielgruppen tatsächlich noch die, die ich vor ein paar Jahren definiert habe oder hat sich da auch was verändert? Also ein kontinuierlicher Prozess. Eben dann, wenn ich zielgruppengerecht denke und schreibe und Dokumentation erstelle oder Inhalte vermitteln möchte, auch die Thematik Übersetzung und Lokalisierung und natürlich auch Terminologie mit einzubeziehen. Ja, ich kann nicht verständlich schreiben, wenn ich ein und dasselbe Teil mit 5 unterschiedlichen Begriffen innerhalb einer Beschreibung verwende, weil das verwirrt den Leser. Dann weiß er nicht, sind das jetzt 5 verschiedene Teile oder ist das eigentlich ein und dasselbe? Standardisierung und Strukturierung, auch um den Leser zu führen oder den Nutzer zu führen, wenn er komplexe Inhalte benötigt für den Umgang mit einem Produkt. Eben auch das Projektmanagement für den technischen Redakteur oder auch fürs Übersetzungsmanagement etc. pp., dass es eben meist sehr viel mehr ist, als nur eine Dokumentation zu schreiben oder zu einem Produkt, sondern dass sich das auch überschneidet. Ein Projekt ist ja auch immer ein soziales Gefüge, also auch diese Aspekte nicht außen vor zu lassen, weil gerade die sozialen Aspekte eben ein Projekt meistens sehr erfolgreich machen, wenn die Menschen da drin gut miteinander arbeiten können im Projektteam. Rechtliche und normative Aspekte dürfen nie ausgeblendet werden, das wissen wir, aber auch Visualisierung. Wie kann ich Visualisierung wirklich einsetzen, gerade jetzt auch im Bereich mit neuen Medien? Wie kann ich es mit Text kombinieren? User Research auch wirklich zu betreiben und zu nutzen, also Use Cases zu definieren, User Stories, Szenarios, Customer Journey, das sind die Schlagworte, die man oft hört, sich auch mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen und diese dann auch zu lernen und anwenden zu können. Und natürlich, ja, was wir schon ganz zu Beginn hatten, Usability Tests, die helfen in jeder Phase, auch schon in der Produktentwicklung, und natürlich auch in der Startentwicklung von einer Dokumentation. Also nicht erst, wenn sie fertig ist oder veröffentlicht ist, sondern eben auch schon zwischendrin zu schauen, habe ich Testpersonen oder Zielgruppen, die schon mal die Anwendung oder die Nutzung von der Dokumentation, mit denen ich das schon mal teste.
Jetzt haben Sie die Customer Journey zum Beispiel angesprochen. Da sind wir ja schon bei einem Begriff aus dem Marketing. Das ist ja fast schon interdisziplinarisch, wenn man das mal so betrachtet.
Ja, das ist meine persönliche Sicht der Dinge, die sich in den letzten Jahren mit meiner Berufserfahrung auch entwickelt hat. Meine letzte Tätigkeit war tatsächlich auch die Abteilungsleitung von einer Abteilung, in der es Technikkommunikation, Marketingkommunikation und Mediendesign in einer Abteilung gab. Also es sind schon Pole in gewisser Weise, aber ich glaube, dass da gerade mit der Digitalisierung sehr viele Synergien vorhanden sind. Und wenn diese beiden Pole aufeinander zugehen würden, dass da sehr viel Potenzial rauszuholen. Es gibt Methoden aus der Marketingkommunikation, die immer mehr eben auch für Technikkommunikation adaptiert und verwendet werden. Es gibt aber auch Methoden aus der Technikkommunikation, die in der Marketingkommunikation verwendet werden könnten, um dort Dinge zu vereinfachen, besser zu gestalten, effizienter zu machen, verständlicher zu machen zum Beispiel.
Da sind wir ja vielleicht auch schon bei den neuesten Erkenntnissen aus dem Bereich der Technikkommunikation. Das leitet ja auch perfekt über zu unserer nächsten und vielleicht auch schon letzten Frage. Welche neuesten Erkenntnisse gibt es denn? Können Sie uns da was berichten?
Also unser Kompetenzbereich ist eben an der Schnittstelle zwischen Technikentwicklung und Techniknutzung und die Forschungsschwerpunkte auf unserer Fachstelle sind wirklich die Digitalisierung, zum Beispiel der Einsatz von innovativen Technologien wie AR zur Unterstützung von Anwendern, aber auch die Produktentwicklung in Richtung Usability. Und Usability gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das kann man sehen, da haben wir schon sehr viele Forschungsprojekte gehabt, aber das ist stetig wachsend auch. Und den interdisziplinären fachlichen Hintergrund, den wir als Team auch mitbringen, Technik, Kommunikation, Elektrotechnik, Marketing, Kommunikation, Mediendesign, Mensch-Maschine-Interaktion und Usability, der spiegelt sich, glaube ich, auch in den Forschungsprojekten, die entstehen, und in Dienstleistungsprojekten wieder. Und ich ganz persönlich glaube, dass diese Inter- und Transdisziplinarität uns allen helfen wird, die Digitalisierung erfolgreich zu bewältigen oder diesen Weg auch gemeinsam zu gehen. Und wir streben bei uns an der Fachstelle tatsächlich auch interdisziplinäre Projekte an, also zum Beispiel zusammen mit der Textlinguistik, aber auch in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Man sieht da sehr viele Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz. Wie kann diese eingesetzt werden, um sozusagen Prozesse zu automatisieren in der Technikkommunikation, damit wieder Kapazitäten bei den technischen Redakteuren frei werden, um sich um andere Thematiken zu kümmern, weil mit dem ganzen XML und Single Source ist natürlich auch der administrative Aufwand außenrum um die Content-Erstellung höher geworden, also zum Beispiel, ne, diese Klassifizierung, Vergabe von Metadaten zu schauen, was schon mal wiederverwendet worden, was kann ich wiederverwenden. Und das wieder mit Hilfe von Automatisierung zu reduzieren zu können, damit eben auch der technische Redakteur zum Beispiel sich wieder mehr aufs Schreiben spezialisieren kann. Wir sehen da so die Entwicklungen auch zum Beispiel von dem UX-Writer, der sich jetzt so langsam herausbildet, der nicht so standardisiert und strukturiert schreibt wie ein technischer Redakteur, sondern eben sehr, sehr stark sich auf die Bedürfnisse und die Sprache der Zielgruppe oder des Users sich daran orientiert und da wieder eine ganz andere Art der Kommunikation schriftlich, aber auch mündlich sozusagen sich herausentwickelt als zielgruppengerechte Sprache oder Erstellung von Inhalten. Intelligente Information ist natürlich ein sehr wichtiges Thema oder eines der Themen, die kontinuierlich behandelt werden. Das sehen wir in der Forschung, in der Fachcommunity, in der Industrie, aber auch in unseren Bachelorarbeiten. Klassifizierung, Taxonomien, Augmented Reality ist auch immer gut vertreten und Terminologie kann man auch, zeichnet sich ab, ist auch so ein Dauerbrenner-Thema. Spannend zu beobachten für uns ist, es gibt Unternehmen, größere wie auch kleinere, bei denen Content-Management-Systeme Schnee von gestern sind, die das schon lange haben, die Pioniere sind, die Metadaten vergeben haben, die jetzt auch in diese Richtung von Content-Delivery gehen und immer mehr automatisieren und digitalisieren und diesen Wandel auch wirklich vollziehen, Augmented Reality und künstliche Intelligenz anfangen einzusetzen. Man kann aber auf der anderen Seite sehen, dass es ein sehr breites Feld ist, weil wir haben auch viele, natürlich auch kleinere, die eben nicht die Pioniere sind, die, sondern die wie ein bisschen auch hinterherhinken, die teilweise jetzt erst mit der Einführung von einem CMS oder Redaktionssystem anfangen. Das ist immer noch ein aktuelles Thema, das bei uns auch bei der Abfrage von Themen für Bachelorarbeiten wieder seitens Unternehmen an uns eingereicht wird oder angefragt wird, obwohl diese Thematik eben eigentlich schon 10 Jahre alt ist. Also wir haben da wirklich eine sehr breite Durchmischung in der Technikkommunikation vom Anwendungsstand oder genau in Bezug auf Digitalisierung, wie weit Unternehmen auch sind. Das ist so das, was sehr, sehr spannend ist. Also dieses wirklich heterogene Bild, das sich in der Technikkommunikation abzeichnet, das aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr viele Potenziale bringt. Zum Beispiel für Forschungsprojekte, Dienstleistungsprojekte, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Dann so ein bisschen das Anwenderverhalten. Das habe ich gerade noch, ist mir noch eingefallen, dass ich vorhin schon angesprochen habe. Also diese Thematik mit Generation X, Y, Z und wie sie anders ticken und was sie anderes erwarten. Andere Suchstrategien, andere Bedientools. Kommunikation via Chatbot, in der Content-Erstellung eben hier zum Beispiel das UX-Writing genau, aber eben auch Thematiken wie Informationsdesign und eben Content-Delivery und alles, was eben dazugehört, Metadaten-Topics, Micro-Topics, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das sind so aus unserer Sicht, was wir beobachtet haben, die Themen, die jetzt gerade im Fokus stehen.
Ja, und wir dürfen natürlich auch gespannt sein, was die Zukunft noch alles bringt. Die Welt wird auf jeden Fall nicht stillstehen, auch in der Technikkommunikation nicht. Und jetzt darf ich Sie, Frau Fuhrmann, noch um ein letztes Wort bitten, falls Sie jetzt noch was Wichtiges für unsere Zuhörer haben. Dann können Sie jetzt noch das Wort ergreifen.
Ich möchte mich einfach ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Es hat mir Spaß gemacht, hier sein zu dürfen, ein bisschen was erzählen zu dürfen aus meiner Perspektive, aber auch aus der Perspektive unserer Fachstelle. Und ja, wenn Fragen sind, gerne kontaktieren. Ja.
Genau, die Kontaktdaten werden Sie auch finden in unseren Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Und ja, wir freuen uns natürlich über rege Beteiligung. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.